Hallo und grüß Gott, ich werde Sie nächste Stunde durch dieses Webseminar führen. Heute ist das Thema Bootstrap und Responsive Web Design mit Visual Studio 2015. Wir werden sehen, dass es gar nicht so schwierig ist, eine Webseite responsive zu gestalten. Das heißt, dass sie auf einem Desktop-Device und einem Desktop-Browser sehr gut aussehen kann, sehr gut aussehen soll, gleichzeitig aber auch auf dem Tablet durchaus ihre Stärken ausspielen kann und eben auch auf einem Mobiltelefon immer noch bedienbar bleibt. Das Ganze ist eigentlich recht einfach, wie wir sehen werden, und ich wünsche Ihnen viel Spaß in der nächsten Stunde und machen Sie mit, probieren Sie es aus, versuchen Sie es gleich mit und Sie werden sehen, es ist eigentlich ganz einfach.
Mein Name ist Bernd Hamburg, ich bin Microsoft Certified Trainer seit circa 8 Jahren, habe 3 Entwicklungsteams geleitet, in internationalen Unternehmen, bei einem Datenbankhersteller und in einem BI-Unternehmen. Mir macht irrsinnigen Spaß, mich mit Microsoft-Technologien zu beschäftigen und dieses Wissen auch an die Community weiterzugeben. Was haben wir vor in diesem ersten Teil? Wir werden uns einmal ansehen, warum Bootstrap, was wir so ein klein wenig damit machen können, was Responsive Web Design eigentlich bedeutet, dass Bootstrap uns dabei helfen kann, wie wir Bootstrap dann einbinden in eine Visual Studio Web-Applikation. Und dann werden wir uns das Grid-System uns ansehen. Das alles zwischendurch immer wieder gespickt mit Demos und Beispielen. Warum Bootstrap? Als Webentwickler kennt man das ja, man soll eine Webseite bauen. Man gibt natürlich sein Bestes, um dass diese Webseite nicht nur funktional ist und funktioniert und die Daten darstellt, die möglicherweise aus einer Datenbank kommen, die dynamisch zusammengestellt wird, asynchrone Daten werden dargestellt. All das schafft man als Entwickler relativ problemlos. Es wird allerdings dann schwierig, wenn um das Look and Feel geht, dass das Look and Feel passt, dass die Bildschirmgrößen passen. Das heißt, man sieht sich die Webseite am Desktop an, dann funktioniert auch alles ganz gut. Man sieht sich am Tablet an, dann wird schon alles recht klein oder überladen oder von Mobiltelefonen wird es dann ganz schwierig. Was können wir da machen als Entwickler? Wir können im ersten Schritt auf jeden Fall mal von der Community lernen. Nämlich von der Web-Community. Das heißt, wenn man sich näher damit auseinandersetzt, was andere Webseiten so machen, wie andere Webseiten so funktionieren, wird man eigentlich sehen, dass man sehr häufig die gleichen Teile von der Webseite wiedererkennen kann. Also auch in meinem Beispiel hier auf der rechten Seite ist zu erkennen, dass man hier einen Header-Bereich hat mit Navigation, Login-Button möglicherweise. Und man sieht ganz unten, dass man einen Footer-Bereich hat. Das heißt, sehr viele Webseiten bestehen immer aus einem Header und einem Footer. Und dann aus dem mittleren Teil, aus dem Mittelteil, der sich sehr häufig so zusammensetzt, wie in diesem Beispiel, dass jetzt alles über die ganze Breite zu lesen ist, zu sehen ist. Sehr häufig findet man aber auch ein Layout mit 2/3 und 1/3. Das heißt, der linke Bereich nimmt sehr häufig 2/3 mit Text ein, mit Beschreibung ein. Und auf der rechten Seite hat man dann 1/3 zur Verfügung. Da stehen zum Beispiel Pressemitteilungen oder ein Menü. Das Ganze auch umgelegt geht mit 3/4, 1/4 genauso. Das heißt, man nimmt etwas mehr Platz für seinen Main-Content ein und hat dann 1/4 eben für anderes, für Links, für wichtige Dinge, die der Anwender dann möglicherweise anklicken kann oder die halt herausgegriffen werden, ein extra Bild für eine mobile Applikation möglicherweise. Bootstrap. Bootstrap selbst ist ein Open-Source-Framework, der uns unterstützt, wenn wir Webseiten bauen. Das heißt, wir haben ein klein wenig CSS da mit dabei, wir haben etwas JavaScript mit dabei. Das heißt, wenn man, es kommt zum Tragen, wenn man möglicherweise ein Karussell bauen möchte, also wenn man Bilder hat und möchte, die sollen automatisch durchlaufen oder von links nach rechts, dann ist das Ideale, was dann auch gleich mitkommt bei Bootstrap. Wir haben Dropdown-Menüs mit dabei, also hier ziehen wir uns dann quasi etwas JavaScript mit herein und können dieses auch verwenden. Viel wichtiger sind allerdings diese Standardobjekte, die mit abgebildet sind in Bootstrap. Das heißt, Formulare möglicherweise. Also fast jede Webseite verwendet auf irgendeine Art und Weise Formulare. Navigation haben wir schon gesehen, dass das sehr häufig vorkommt in dem oberen Bereich oder rechts abgebildet mit Links. Dass man auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall ein Menü braucht. Und das Spannende an Bootstrap ist auf jeden Fall das Grid-System und zudem dann gleich ein wenig mehr. Ja, Bootstrap unterstützt uns dabei, responsive zu arbeiten, das heißt, unsere Webseiten reagieren, wenn wir auf kleineren Devices unterwegs sind, mit weniger Bildschirmauflösung, dann können sich die Webseiten noch anpassen. Wir haben einen modularisierten Aufbau, das heißt Bootstrap besteht aus einigen Einzelkomponenten und die kann man an- oder abwählen, wenn man das möchte, aber im ersten Schritt reicht es vollkommen, wenn man das Gesamtpaket sich quasi holt und in seine Webprojekte mit einfließen lässt. Wir haben keine weiteren SDK-Abhängigkeiten außer Bootstrap selber, außer jQuery. jQuery ist ein Framework, der seit einigen Jahren im Web-Development verfügbar ist, mit großem Erfolg eingesetzt wird, auch in Microsoft-Produkten, zum Beispiel beim MVC-Framework kommt ebenfalls jQuery mit. Ist also ein durchaus anerkannter Framework, ist auch die einzige Abhängigkeit von Bootstrap selbst. Die Kosten, die sind in dem Fall gering, das heißt, es ist frei verfügbar. Man kann den Framework nutzen in seinen Projekten und zahlt weder Lizenzgebühr noch Pro-User-Gebühren, sondern man darf den einfach einsetzen. Ja, wo bekommt man Bootstrap her? Bootstrap selbst bekommt man von getbootstrap.com und wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man einige Unterbereiche und ich würde vorschlagen, dass wir uns das gleich einmal live in einer Demo ansehen. Beginnen wir mit der Natur von der getbootstrap.com Seite, das heißt den Browser öffnen und zu getbootstrap.com browsen. Die Startseite öffnet sich und wir sehen hier die Startpage mit einer kurzen Beschreibung. Interessant hier auch die aktuelle Version von Bootstrap, das ist momentan die Version 3.3.5. Wir sehen auch die Bootstrap Version 4 ist in Anmarsch, die derzeit in einer Alpha-Version ist. Auch hier ist ja schön der Download-Button, das heißt, was braucht man normalerweise, wenn man das schon kennt. Man möchte sich die aktuelle Version von Bootstrap herunterladen, dann kann man das hier machen und bekommt dann eine ZIP-Datei, die man entzippen kann und sein eigenes Projekt einbinden kann, dazu etwas später mehr. Der Get Started Menü-Button, eine relativ interessante Geschichte auch, das heißt auch Beschreibungen, wenn man Bootstrap nicht selbst hosten möchte, sondern ein CDN verwenden möchte, verschiedene Installationsvarianten werden hier vorgeschlagen. Auch sehr schön zu sehen, was ist denn drinnen in Bootstrap, das heißt, welche Dateien bekomme ich denn jetzt auch in mein Projekt hier mit herein. Aber wenn ihr sehen, es gibt einen Stylesheet, die minifizierte Version, wir haben auch ein Default-Theme hier mit dabei, ebenfalls in der minifizierten Version und wir haben auch ein klein wenig JavaScript hier mit dabei, die normale Variante, also Developer-Variante und wiederum die minifizierte Variante und auch Fonts kommen mit. Den vollen Source-Code natürlich auch, möglicherweise auch mit Beschreibung, mit Dokumentation. Dokumentation ist aber auf dieser Webseite auch sehr, sehr gut aufgehoben. Das heißt, wenn es um den Punkt der Dokumentation geht, sieht man hier auf der rechten Seite, dass die hier ziemlich ausführlich ist und eigentlich hier kein Wunsch offen bleibt und eigentlich so ziemlich jeder Anwendungsfall, den man mit Bootstrap abbilden kann, auch dokumentiert ist oder hier vorgeschlagen wird. Sehr gut auch immer, dass man ein Beispielstückchen hat, das heißt, man sieht hier den Output im Großen und Ganzen und hier unten auch immer dann die Umsetzung des Ganzen und das kann man sich dann einfach kopieren und sein eigenes Projekt mit hinübernehmen. Hier zum Beispiel jetzt eine Tabelle, die ja schon gestylt wurde. Auch etwas, was wir in einem unserer späteren Demos uns ansehen werden. Sehr interessant auch noch die Komponenten, die einzelnen Komponenten, die drinnen sind. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel auch Icons, die wir ebenfalls dann gleich mal einbinden wollen, später in einer der Demos. Die stehen hier einfach zur Verfügung, kann man sich verwenden zur freien Verfügbarkeit, in seinen eigenen Projekten verwenden. Auch was Interessantes ist der Navigationsbereich. Wenn man Menüs in sein eigenes Projekt, in sein Webprojekt mit einbauen kann, hier ebenfalls wiederum der Vorschlag, der komplette Source-Code, den man in sein eigenes Projekt hier mit übernehmen kann oder das möglicherweise auch möchte. Ja, Bootstrap besteht auch aus JavaScript-Komponenten, die hier wiederum beschrieben sind, die Anwendung beschrieben wird, wenn man zum Beispiel Transitions haben möchte zwischen verschiedenen Pages, wenn man die einstellen haben möchte, dann kann man sich die hier ein Beispiel ansehen und das dann auch mit übernehmen auf seine eigene Webseite. Als letzten Punkt oder vorletzten Punkt eigentlich, den Punkt Customize, möchte man Bootstrap anpassen für seine eigenen auf seine eigene Webseite. Das heißt, man möchte möglicherweise nicht das Gesamtpaket haben, sondern nur einzelne Teile. Dann kann man hier eben zum Beispiel sagen, ich möchte eben das Karussell in diesem Fall halt nicht haben. Auch, oder eigentlich die ganzen JavaScript-Komponenten interessieren mich möglicherweise nicht. Kann man diese hier abwählen und sich sein eigenes Paket dann hier herunterladen. Als letztes vielleicht noch hier die Themes. Das heißt, es gibt offizielle Themes auch von Bootstrap selbst, die man auch in dem Fall auch käuflich erwerben muss. Wir werden uns dann aber noch eine andere Möglichkeit ansehen. Wir werden dann in unser Webprojekt einen frei verfügbaren Theme einbauen. Nichtsdestoweniger würde ich mir durchaus empfehlen, mal hier bei dieser Webseite vorbeizuschauen. Vor allem dieser CSS und Component Style, also die beiden Menüpunkte sind sicherlich für einen Entwickler interessant und man kann hier schon einiges an Informationen herausholen und auch vielleicht auf neue Ideen für seine Webseite kommen. Kommen wir nun zum Thema Responsive Web Design. Was bedeutet es? Wozu brauchen wir das? Mobile Webseiten werden immer wichtiger. Warum werden diese immer wichtiger? Für uns als Entwickler ist es vielleicht immer noch schwierig, diesen Sprung zu schaffen. Wir designen unsere Webseiten oder wir bauen unsere Webseite auf dem Desktop, wir bauen die im Visual Studio, wir sehen die im Internet Explorer oder Microsoft Edge oder einen anderen Browser unserer Wahl auf dem Desktop und designen diese dementsprechend, dass die auf dem Desktop für den User, für den Endanwender gut aussehen. Wir vergessen allerdings dabei manchmal, dass unsere Webseiten vermutlich auf vielen anderen Devices begutachtet werden. Wir haben Mobiltelefone, wir haben Tablets und wir haben eben den Desktop und hier die Auflösungen sind hier unterschiedlich. Das heißt, man muss seine Webseite anpassen, damit diese eben auch auf diesen Devices gut aussehen, damit der Anwender das Gefühl hat, dass diese Webseite eben auch für dieses Device gemacht wurde oder erstellt wurde. Ja, was hat man da gemacht früher? Man ist hergegangen, hat eine mobile Version der Webseite erstellt. Das heißt, man hatte die mobile Webseite, man hatte die Desktop-Webseite mit dem Resultat, dass die mobile Webseite immer ein bisschen so nebensächlich als Stiefkind behandelt wurde und das Hauptaugenmerk immer noch auf die Standard-Webseite, also auf die Desktop-Webseite gelegt wurde. Das heißt, es hat auch doppelte Kosten verursacht. Man hat natürlich Wartung, der Entwickler muss zwei Webseiten warten, sollte diese synchron und in Sync halten. Meistens läuft das allerdings auseinander. Dank Bootstrap ist das aber auch gar nicht mehr nötig. Das heißt, Bootstrap hat dieses Responsive Web Design eingebaut. Das heißt, die Webseite reagiert auf Größenänderungen und passt sich möglicherweise dementsprechend an, wenn wir das als Entwickler mit berücksichtigen beim Erstellen der Webseite. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es so, dass es nicht sein sollte oder kein Muss sein sollte, jetzt extra eine mobile Version der Webseite zu erstellen, sondern im Idealfall passt sich die Webseite einfach nur dem Device an, auf dem diese auch angezeigt wird. Sehen wir uns das mal als Beispiel an. Das heißt, ganz links sehen wir hier die Desktop-Variante einer Webseite, die Projekte anzeigt. Man kann sich ein Projekt anwählen und das ist eigentlich relativ übersichtlich. Und man fühlt sich relativ wohl am Desktop mit dieser Webseite. Befinden wir uns jetzt allerdings auf einem Tablet, und das sind wir im mittleren Bereich, dann haben wir auch nicht mehr so viel Platz. Das heißt, wir müssen auf irgendeine Art und Weise einsparen. Das heißt, hier werden zum Beispiel noch zwei Projekte nebeneinander angezeigt und nicht mehr drei. Und auf einem Mobiltelefon ist es einfach so, ja, dass wir keine zwei Projekte nebeneinander bekommen, sondern nur ein Projekt. Und wenn ich mir dann andere Projekte ansehen möchte, dann habe ich hier zum Beispiel so ein Karussell. Das heißt, ich kann mit links und rechts eigentlich dann hin und her gehen und mir ein anderes Projekt hier auswählen. Was wir jetzt hier nicht sehen, ist, wenn wir die Suche hier quasi auch hätten, also auf der Desktop-Variante sehen wir noch ein Search, das hat sich dann im Menü, verbirgt sich das auf den anderen Versionen. Es ist natürlich schon so, eines ist zu beachten, dass diese Tablets und die Mobiltelefone natürlich über Touch funktionieren. Das heißt, wenn ich Eingabefelder habe und auch Buttons habe, dann kann ich diese natürlich nicht minimieren. Das heißt, die bleiben gleich groß. Es kann halt nur der restliche Content halt kleiner werden. Und die Idee ist halt, dass man schonend minimiert, dass der User wirklich das Gefühl hat, immer noch, dass die Webseite für ihn gebaut wurde oder für dieses Device gebaut wurde und dass die nicht auf irgendeine Art und Weise abgespeckt wurde oder gewaltsam angereichert wurde. Und wie man das hier in diesem Beispiel sehen kann, ist das durchaus recht gut gelungen. Wie können wir das technisch umsetzen? Technisch ist es so, dass da im HTML die Media Queries eingebaut sind. Das heißt, wir können sagen, bei den Media Queries erst einmal, wofür ist es? Ist es für den Screen? Oder wäre es auch zum Beispiel jetzt im Extremfall für Speech? Ist es möglicherweise für den Printbereich? Im Printbereich kennt man das möglicherweise schon. Das heißt, wenn man eine Webseite druckt, dann nimmt man dort die Farben heraus, nimmt möglicherweise auch Bilder heraus. Und die Webseite ist dann in Schwarz- und Grautönen und man drückt das dann auf weißem Papier aus und man hat nicht allzu viel Farben drinnen. Bisher wurden die Media Queries eigentlich auf diese Art und Weise eingesetzt. Mit diesen neuen Devices, das heißt mit Tablets und mit Mobiltelefonen, habe ich verschiedene Screengrößen und abhängig dieser Screengröße möchte ich dann eben auch einzelne Elemente umstylen. Das heißt, bin ich auf einem sehr großen Bildschirm, das heißt, ich habe Desktops möglicherweise mit 992 Pixeln oder größer, dann möchte ich möglicherweise auch höher auflösendere Bilder haben. Also wenn ich jetzt nur auf einem kleinen Device bin, wo das Bild auch nicht zu hochauflösend sein muss, das heißt, ich habe auch ein kleineres Bild, möglicherweise bewege ich mich mit diesem Tablet oder Mobiltelefon nämlich auch nicht im WLAN, nicht im Intranet, sondern ich muss über einen Mobilfunkanbieter gehen und mir dann die Bilder von dort holen und dann sind große Bilder natürlich auch sehr schädlich, das ist besser, ich habe auch die kleineren Bilder. Das heißt, diese Media Queries helfen uns dabei und den Code, den wir hier sehen, diese drei Media Queries, die entsprechen auch denen, die zum Beispiel auch Bootstrap einsetzt, um die Seiten dementsprechend auch gestalten zu können. Was hat man für Probleme, wenn man als Entwickler responsive designen möchte? Normalerweise geht man den Ansatz, dass man halt für den Desktop zuerst entwickelt und dann immer abreichert. Das heißt, man hat natürlich die großen Bilder, man hat JavaScript, der beim Start der Webseite Dinge nachlädt, also Informationen nachlädt. Wenn ich jetzt minimiere, das heißt auf dem Tablet oder das dann fürs Mobiltelefon anpasse, dann ist es einfach so, dass man halt möglicherweise Bilder einfach nur versteckt oder JavaScript-Code läuft einfach, läuft zwar, aber die Daten werden gar nicht dargestellt, weil ich den Platz gar nicht habe. Das heißt, wir haben zwar optisch minimiert, aber trotzdem die Bandbreite wird genutzt. Die Zeit, die man braucht, um diese Daten herunterzuladen, die wird trotzdem quasi verbraucht. Das heißt, im Endeffekt habe ich unnötige Kosten und Wartezeit. Das heißt, die Idee ist eigentlich eine andere. Das heißt, wir sollten eigentlich zuerst quasi mobile first entwickeln. Das heißt, die Idee ist, dass wir sagen, na gut, wir sind auf den kleineren Devices und da will ich diesen Content quasi darstellen. Und wenn ich dann auf einem Tablet bin oder ich bin auf einem wirklich auf einem Desktop-Gerät, dass ich dann quasi anreichere, also nicht abreichere, sondern die Idee ist wirklich vom kleineren Device auf das größere Device quasi zu gehen und immer anzureichern und nicht abzureichen. Seit Bootstrap 3 wird dieser Ansatz auch unterstützt, das heißt, dieser Mobile First Ansatz ist in Bootstrap selbst so eingebaut, hat jemand schon eine ältere Version von Bootstrap verwendet, also Version 2, da war das eben noch nicht. Das heißt, es waren da auch große Änderungen notwendig, wenn man seine Webseite selbst auf Bootstrap 3 dann gehoben hat. Aber so ist das halt nun einmal, wenn man sich einen Framework nimmt, den andere Leute entwickeln, dann hat man möglicherweise später Anpassungen zu leisten in seinem Projekt. Dafür bekommt man natürlich sehr viel Funktionalität, ohne dieses selbst bauen zu müssen. Aber wie gesagt, Bootstrap 3 seit Version 3 unterstützt diesen Ansatz von vornherein und wir müssen uns eigentlich keine großen Sorgen mehr damit machen, unsere Webseite jetzt quasi responsive zu designen, wie wir dann auch sehen werden in unserem Beispiel. Ja, wie können wir jetzt Bootstrap einbinden in unsere eigene Web-Applikation? Gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante ist, wir gehen auf getbootstrap.com, dann sehen wir dort die Webseite und haben dort die Möglichkeit, Bootstrap herunterzuladen, entweder Source oder als ZIP-Datei. Wenn man die ZIP-Datei anwählt, dann haben wir da drinnen drei Folder, den CSS-Folder, den Fonts-Folder und den Scripts-Folder oder beziehungsweise JS-Folder, wo sich Bootstrap selbst darin befindet. Das heißt, es sind alle Dateien drinnen, die man braucht, um Bootstrap dann selbst zu verwenden können. Und wie wir dann gleich sehen werden, in unserer Demo geht es in Visual Studio natürlich um einiges einfacher. Das heißt, wir können das NuGet-Package verwenden und können uns das NuGet-Package in unserer Visual Studio hereinholen. Funktioniert dann auch mit älteren Visual Studio Versionen. Das heißt, das ist schon länger möglich. Wir werden es dann einfach in Visual Studio 2015 mal versuchen. Ja, womit ich bei der Demo angelangt wäre, das heißt, wir sehen uns das gleich einmal live an. Wir befinden uns jetzt im Visual Studio 2015 und wir sehen hier, dass ich eine Visual Studio Solution hereingeladen habe, die aus zwei Projekten besteht, und zwar diese TechConf, dieses TechConf-Projekt, das ist das Starterprojekt. Da sehen wir, dass wir vier Seiten drinnen haben, vier HTML-Seiten drinnen haben. Das ist eine ganz normale ASP.NET Web-Applikation, die als leere ASP.NET Web-Applikation erstellt wurde, also keine ASP-Seiten oder auch keine HTML-Seiten, diese wurden mit der Hand hinzugefügt und der erste Content hier eingetragen. Wir sehen aber noch ein zweites Projekt, das ist die TechCon Final. Hier drinnen befinden sich all die Schritte, die in den verschiedenen Demos durchgeführt werden. Also für ganz Ungeduldige, hier befindet sich schon das komplette fertige Projekt. Sehen wir uns aber zuerst an, was ich dann hier so gebaut habe auf der Index-HTML-Seite. Was man hier so sieht, ist, dass ich hier HTML5-Tags auch eingesetzt habe, das heißt das Nav-Tag für die Navigation, hier unten das Footer-Tag für den Footer. Dann sehen wir hier die einzelnen Sections, und wenn man die aufklappt, hier drinnen befinden sich dann auch einzelne Artikel, die die einzelnen Bereiche der Webseite halt einfach darstellen. Also wir sehen hier, das Ganze ist so ziemlich umgestylt. Wir haben Standard-Tags hier drinnen, Section, Artikel, H3, P-Tags, Images werden hier verwendet in Unordered Listen, hier ebenfalls, und hier unten haben wir den Footer, wo wir sehen, wir haben hier eine horizontale Linie, wiederum einen Paragraphen und mit dem Copyright-Zeichen. Relativ unspektakulär, sehen wir uns das Ganze mal im Browser an. Das heißt, ich gehe auf die Index-HTML-Seite, drücke die rechte Maustaste und sehe mir das mal im Browser an, in Microsoft Edge. Edge startet und ich bekomme eine Seite zu sehen. Diese Webseite soll eine Webseite sein für ein fiktives Unternehmen. Dieses Unternehmen stellt Kurse zur Verfügung, beziehungsweise Konferenzen werden mit Speakern finden hin und wieder statt. Und dieses Unternehmen hätte ganz gerne eine Webseite, und wir sollen diese Webseite liefern, und es soll auch ein bisschen was gleichschauen, was es wahrscheinlich momentan nicht tut. Also wenn man sich das hier ansieht, dann sieht man, dass man möglicherweise hier nicht ganz zufrieden sein kann. Wir sehen hier das Menü relativ langweilig noch. Wir sehen hier den einleitenden Text, quasi mit dem ersten Paragraphen auch. Wir sehen hier dann kleine Unterparagraphen mit Beschreibungen, Bilder mit den Namen der Trainer, die es in dieser Firma gibt. Sponsoren gibt es ebenfalls in dieser Firma. Die haben die Bilder zur Verfügung gestellt. Wir sehen hier ebenfalls, das ist diese Unordered List. Und hier unten sehen wir dann einfach nur den Footer. Das Menü ist voll funktionsfähig an und für sich. Das heißt, wir können zum Beispiel auch zu den Terminen schalten und uns die Termine hier ansehen. Dann sehen wir, ja, hier haben wir noch gar kein Menü. Hier sehen wir eine Tabelle, die vielleicht auch noch nicht ganz so einfach lesbar ist momentan. Aber ich denke mal, Bootstrap wird uns da einen recht guten Dienst erweisen, dass das am Ende des Tages doch ganz gut aussehen wird. Ich gehe mal zurück und sehen wir mal an, was wir denn so unter Kontakt finden. Das heißt, hier haben wir ein Kontaktformular mit einer Überschrift und einem Text, und danach sehen wir hier, der Name ist einzugeben, die E-Mail-Adresse kann eingegeben werden und der Anfragetext mit dem Submit-Button. Nicht unbedingt noch produktionstauglich, das heißt, diese Seite könnt ihr ja ebenfalls noch Styling vertragen. Und ganz am Ende haben wir noch eine About-Seite, eine Impressum-Seite, die ist komplett leer. Diese ist dann auch dafür da, wenn Sie selbst noch etwas ausprobieren möchten, dann bietet sich diese leere Seite einmal an. Ja, soweit so gut. Das heißt, wir sehen, dass wir nicht unbedingt jetzt noch die schönste Webseite hier haben, aber gehen wir doch einfach mal zurück in unser Visual Studio und holen uns Bootstrap in unser Projekt herein. Wie kommen wir jetzt zu Bootstrap? Es gibt natürlich die Variante, dass ich mir die ZIP-Datei von der getbootstrap.com-Webseite herunterlade, aber zum Glück im Visual Studio haben wir Manage NuGet Packages, und wenn ich hier mal draufklicke, also Referenzen rechte Maustaste, Manage NuGet Packages, dann öffnet sich das NuGet Package Fenster, wo wir uns heraussuchen können, alle diese NuGet-Packages, die in der großen weiten Welt zur Verfügung stehen. Einige sind von Microsoft direkt, andere sind von Third-Party-Herstellern, und wir sehen auch hier drinnen gleich mal, dass wir gleich auf Bootstrap kommen. Alternativ, wenn hier noch nicht Bootstrap stehen würde, könnte man natürlich auch durch die Suche hier einschränken, Bootstrap eingeben, und wir würden dann ebenfalls hier diesen Bootstrap-Eintrag finden. Wir sehen, die letzte Version ist in meinem Fall die Version 3.3.5. Das klingt sehr gut, dass auch die Anzahl der Downloads, das heißt, wir sehen, das ist nicht unbedingt ein Framework, der nur von sehr wenigen Personen eingesetzt wird, sondern wir haben ja schon knapp 3 Millionen Downloads zu verzeichnen in diesem über den NuGet Package Manager. Naja, Grund genug, uns das auch anzusehen. Das heißt, wir klicken einmal den Install-Button und sehen, was dann passiert. Wir bekommen jetzt NuGet über NuGet Bootstrap in unser Projekt rein, das heißt die Bootstrap-Version 3.3.5 plus. Wir wissen ja, dass Bootstrap eigentlich von jQuery abhängig ist, mit einer etwas älteren jQuery-Version, die Version 1.9.1, und wir übernehmen diese mal in unser Projekt rein. Das dauert ein paar Sekunden. Was ich vielleicht anbieten würde, ist, dass wir jetzt nochmal auf Installed bzw. auf Upgrade Available gehen. Dann sehen wir haben jQuery mit herinnen, und es würde sich anbieten, dass wir von der Version 1.9.1 auf die letzte Version gehen. Das heißt, wir haben dann die aktuellste Version von Bootstrap herinnen, und ich habe auch die letzte Version von jQuery in meinem Projekt. Ja, soweit so gut, das war es schon mal im Großen und Ganzen. Das heißt, jetzt haben wir neue Folder bekommen. Das heißt, wir haben hier den Folder Content dazu bekommen. In diesem Content Folder befinden sich der Bootstrap CSS und auch der Bootstrap Theme, der Default Theme. Und wir sehen hier auch da drinnen einen neuen Folder Script, Bootstrap JS mit der Bootstrap Min.js Datei, das heißt die minifizierte Variante, beziehungsweise der JavaScript Code, wenn man im Development arbeiten möchte, die unminifizierte Version, vielleicht auch um debuggen zu können. Und wir sehen auch, dass wir jQuery, die Version 2.1.4, hereinbekommen haben. Das haben wir schon gesehen im NuGet Package Manager, dass wir diese Version ja auch updaten wollen. Wenn wir jetzt Bootstrap einbinden wollen in unsere Webseite, dann sind jetzt ein paar Schritte notwendig. Das heißt, im ersten Schritt sollten wir uns einmal den CSS reinholen, den allgemeinen CSS für Bootstrap, das heißt entweder Bootstrap CSS bzw. die minifizierte Version. Das heißt, für die Produktion würde sich dann die minifizierte Version anbieten, um noch Download, um den Download geringer zu halten. Das heißt, den Bootstrap CSS möchte ich ganz gerne haben, dann halte ich den mit der Maustaste fest, mit der linken Maustaste, und lasse den hier an der geeigneten Stelle fallen, und ich sehe, dass ich jetzt hier mit dem Bootstrap CSS mir mit drinnen habe. Und es wäre auch ganz nett, wenn ich den Default Theme mir hereinhole, das heißt, diesen lade ich mir herein, nachdem ich die Bootstrap CSS Datei hereingeladen habe. Das heißt, ich habe jetzt Bootstrap CSS hier drinnen und den Bootstrap Theme CSS. Und um das Ganze komplett zu machen und abzuschließen, hole ich noch die Bootstrap JS mit da rein. Wird im ersten Schritt nicht notwendig sein, aber sobald wir mit den Menüs arbeiten, brauchen wir auch die Bootstrap JS Datei. Und dieser Bootstrap JS ist abhängig von jQuery. Das heißt, bevor wir die Bootstrap.js Datei hereinholen, wird sich anbieten, dass wir auch gleich jQuery mit dazu holen. Das heißt, die Reihenfolge ist, wir holen uns den Bootstrap CSS herein, danach den Theme und danach die beiden JavaScript-Referenzen auf jQuery und auf die Bootstrap.js. Sollte jemandem hier diese Aufteilung der Verzeichnisse nicht gefallen, bitte Vorsicht beim Verschieben. Wir haben eben noch einen dritten Folder, das ist dieser Fonts-Folder. Das sind die Default-Fonts, die Bootstrap mitliefert. Vorsicht, wenn diese verschoben werden, also Content und Fonts sollten sich auf der gleichen Ebene befinden, da ja in dem CSS auf diese Fonts hier dann auch verwiesen wird. Ansonsten, ich denke, diese Default-Einstellung ist durchaus in Ordnung. Das heißt, ich bekomme hier drei Folder. Ich bekomme den Content-Folder, den Fonts-Folder und den Script-Folder. Ja, das war es schon fast. Nur eines noch. Bootstrap sollte man mitteilen, welchen Teil er denn stylen soll. Das heißt, wir sollten entweder an einem Div oder noch besser bietet sich das Polytag an, dass man hier die Klasse Container vergibt. Und wir sehen auch hier schon sehr schön, wenn wir im Visual Studio uns befinden, dass die IntelliSense auch aufspringt, sobald wir anfangen zu tippen. Das heißt, Body Class, und was ich erreichen wollte, war Container. Und wir sehen hier die Beschreibungen hier mit diesem B dabei. Das heißt, das kommt aus dem Bootstrap CSS Theme, beziehungsweise aus der CSS-Datei. Und ja, wir können das übernehmen. Das heißt, auch volle IntelliSense-Unterstützung im Visual Studio 2015. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt schon mal. Viel mehr möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht machen, aber natürlich möchte ich mir auch das Ergebnis ansehen. Das heißt, ich wechsle mal zu meinem Browser rüber. Das war die alte Version. Ich möchte diese absichtlich hier noch stehen lassen und möchte hier zusätzlich jetzt die neue Version einfach hier mir hereinholen. Und dann sehen wir schon mal, wenn wir die beiden Versionen vergleichen, wir haben noch gar nicht viel getan, aber das sieht doch schon um einiges besser aus. Es ist ja immer noch nicht perfekt, keine Frage, aber ich glaube, wir sind auf einem besseren Weg. Das heißt, wir sehen schon mal, gefühlt fühlt sich alles schon etwas besser an. Die Schriften kommen viel schöner zur Geltung, beziehungsweise wurde besser gewählt als in den Standardeinstellungen. Die Einrückung sieht man hier auch schon. Das heißt, es zeichnet sich ab, dass das wirklich etwas Tolles sein könnte und Tolles werden könnte. Ich schalte nochmal hier rüber, nochmal zum Vergleich. Das ist hier die Originalseite. Die Originalseite, und wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben nur uns Bootstrap hereingeholt, den Default Theme hereingeholt und haben Bootstrap noch gesagt, das soll eigentlich unsere Webseite stylen. Eines, was wir noch sehen können, was sehr angenehm ist, wenn wir den Browser hier kleiner machen, dann sieht man schon, dass es hier scheinbar eine Rücksichtnahme gibt auf, durch dieses Springen hier gerade, dass es schon eine Rücksichtnahme gibt, was ich denn für eine Screengröße habe. Also wir sehen, wenn ich dann scheinbar Screengrößen erwische, die abweichend sind oder wo das es Screengrößengrenzen gibt, dann sieht man so ein Springen der Webseite. Und das werden wir sehen, das werden wir noch zu unserem Vorteil ausnutzen. Aber das war mal der erste Schritt. Wir haben uns Bootstrap hereingeholt in unsere Web-Applikation und wir sehen schon, ohne großen Aufwand ist das eigentlich kein Vergleich. Unsere Webseite sieht schon um einiges schöner aus. Und ich denke, das war mal ein ganz guter Weg, um schon mal in Bootstrap hineinzuschnuppern und zu erahnen, was uns noch alles erwartet. Das Bootstrap-Grid-System, das kann uns ein Problem vom Hals schaffen, mit dem wir eigentlich sehr, sehr lange Zeit gekämpft haben, wenn wir Webseiten entwickeln. Wir möchten Content an eine bestimmte Stelle auf der Page platzieren und das im Großen und Ganzen klappt das nie. Das heißt, der Content steht nicht dort, wo man ganz gerne haben möchte. Er steht immer zu weit links, zu weit rechts, zu weit oben oder zu weit unten. Und hier haben die Bootstrap-Entwickler etwas sehr, sehr Geniales eingebaut, nämlich das Grid-System. Und dieses Grid-System unterteilt die Webseite, auf der wir unseren Content platzieren wollen, in 12 logische Abschnitte. Das heißt, wir haben 12 Spalten zur freien Verfügung auf der Webseite. Das ist jetzt im ersten Schritt einmal unabhängig von der Auflösung zu betrachten. Das heißt, wir haben insgesamt 12 Spalten zur Verfügung in jeder beliebigen Auflösung. Das heißt, wie platzieren wir jetzt unseren Content? Ja, jetzt können wir hergehen und sagen, naja, wenn wir schon 12 Spalten haben, dann kann ich zum Beispiel auch 12 Bilder nebeneinander darstellen oder 12 Überschriften möglicherweise nebeneinander darstellen oder 12 Texte nebeneinander darstellen. Das heißt, mit Col minus und dann die Größen und dann minus und dann habe ich 1 bis 12, habe ich die Möglichkeit, eine bis zu 12 Spalten zu verwenden. Das heißt, hier in diesem unteren Beispiel sehen wir Col minus MD minus 8. MD wäre dann für Auflösung und Größe gleich 992 Pixel. Hier werden 8 Spalten verwendet. Und auf der rechten Seite sehen wir, dass dort die restlichen Spalten verwendet werden, das heißt 8 und 4 ist 12 und das ergibt wiederum eine ganze Zeile. Im dritten Beispiel wird der Content gedrittelt, das heißt wir haben 3x4 Bereiche und im allerletzten Beispiel wird der Content quasi halbiert. Das heißt, ich habe 6 Spalten links zur Verfügung und 6 Spalten rechts zur Verfügung. Es kann natürlich jetzt sein, dass man einen Offset auch braucht. Das heißt, in diesem oberen Beispiel ist es so, dass ich meinen Content ganz gerne auf 4 Spalten auf der linken Seite haben möchte und dann hätte ich ganz gerne einen Offset in der Mitte, das heißt, da soll jetzt gar nichts dargestellt werden und danach wieder hätte ich ganz gerne 4 Spalten. Das heißt, wir sehen 4 links und dann der Offset von 4 in der Mitte und dann der Rest, die 4 Spalten rechts. Das heißt quasi, ich habe 4 Spalten links, dann habe ich ein Loch von 4 und dann den Rest der Zeile auf der rechten Seite. Das kann ich erreichen mit dem Col minus und dann die Größenangabe minus Offset minus der Anzahl, wie viele Spalten ich denn ganz gerne einen Offset hätte. In der zweiten Zeile sehen wir das Ganze mit 3. Ich hätte ganz gerne 3 Spalten und dann von links einen Offset von ebenfalls 3 Spalten. Und hier am Ende sehen wir wiederum Col MD minus 3 und Col MD minus Offset 3. Das ist wiederum eine Breite von 3 Spalten und ein Offset von 3. Die Zahlen müssen natürlich immer nicht immer gleich sein, sondern das kann ich beliebig gestalten. Also wie erwähnt, habe ich ja die Möglichkeit von 1 bis 12 die Spalten anzugeben. Das gleiche gilt natürlich auch für den Offset. Das heißt, ich kann ein Offset haben von 1 bis 12. Im dritten Beispiel sehen wir einen Offset von 3 und dann eine Breite von 6. Das heißt, ich habe dann quasi links einen Offset von 3, verwende dann 6 Spalten. Das heißt, auf der rechten Seite bleiben hier dann ebenfalls wiederum 3 Spalten über. Das heißt, man kann hier ebenfalls dann noch Content hingeben oder eben auch nichts mehr hingeben. Weiter unten sehen wir dann nochmal die Auflösung, also eine andere Auflösung, die XS-Auflösung. Das heißt, dass hier 9 Spalten angegeben werden, da rechts daneben nichts. Und im allerletzten Beispiel haben wir eine Spalte, haben wir 4 Spalten, dann haben wir 6 und der Rest wird ebenfalls wieder nicht verwendet. Das heißt, es bleiben 2 Spalten über. Wichtig ist, dass Bootstrap aufaddiert. Das heißt, insgesamt sind 12 Spalten zur Verfügung und hat man dann, setze ich das zusammen jetzt aus, ich verwende 6 Spalten und 3 Spalten und wiederum 4 Spalten, was insgesamt 13 Spalten wären, dann wird sich diese Spalte mit den 4, die 4 Spalten verwenden möchte, nicht mehr in der Zeile ausgehen und Bootstrap bricht automatisch um. Das heißt, die Summe kann 12 Spalten ergeben, aber eben nicht mehr. Ergibt die Summe mehr, dann wird der letzte Teil quasi umgerappt. Kommen wir zu den Auflösungen, die es dann gibt in der Bildschirmgröße. Das heißt, wir haben mehrere Auflösungen. Wir haben die Auflösung kleiner gleich 768 Pixeln. Das heißt, das ist für Mobiltelefone. Dann haben wir den Bereich mit größer gleich 768 Pixeln. Der nächste Bereich wäre für die Desktops quasi, also dieser Bereich mit den 768 Pixel ist für die Tablets. 992 Pixel und größer sind die Desktops normalerweise. Das heißt, hier eine Unterscheidung mit den größer gleich 992 Pixel und größer gleich 1200 Pixel. Also dementsprechend kann ich meine Spalten anpassen. Wozu ist das sinnvoll? Also ich kann hier auch mischen. Das heißt, ich kann hier sagen, wenn ich in einer größeren Auflösung bin, dann möchte ich ganz gerne nur 4 Spalten verwenden. Oder ich möchte 4 Spalten verwenden für meinen Content. Das heißt, angenommen, ich habe 4 Paragraphen, dann kann ich auf diese Art und Weise 3 Paragraphen nebeneinander stellen. Das heißt, ich sage dann einfach, die haben alle eine Breite von 4. Also eine Call -MD -4 beispielsweise und das mache ich für die 3 Paragraphen, dann ergibt die Summe 12 und diese 3 Paragraphen werden nebeneinander dargestellt. Wie das hier in diesem zweiten Beispiel ist. Wenn ich das allerdings dann ganz gerne haben möchte für ein Mobiltelefon, wenn ich hier jetzt sage, naja, das ist die 4, wenn ich weniger Pixel zur Verfügung habe, dann klappt das nicht, diese 3 Paragraphen nebeneinander. Das heißt, ich würde dann sagen, diese erste Spalte soll einen Bereich, dieser erste Teil soll einen Bereich von 6 Spalten nehmen. Dann ist es einfach so, dass der erste Bereich 6 Spalten braucht, der nächste in diesem Fall auch wieder 6 und der dritte auch 6 Spalten. Das heißt, die ersten beiden Spalten werden dargestellt und die dritte Spalte würde dann während der Laufzeit umgebrochen werden, wenn ich halt mich in der Auflösung befinde, also kleiner 768 Pixeln. Das bedeutet, auf einem Tablet habe ich 3 Spalten nebeneinander, auf einem Mobiltelefon habe ich nur 2 Spalten nebeneinander und die dritte wird umgebrochen in die nächste Zeile. Wichtig ist auch, dass man vielleicht möglichst sich seine Webseite so genau einstellen kann, dass das, was zusammengehört, dass man das auch zusammengruppiert und da gibt es die Klasse Row. Und das heißt, ich kann an einem Tag, an einem Div-Tag zum Beispiel oder an einer Section oder möglicherweise auch an einem Artikel die Klasse Row hinzugeben. Dann heißt das, dass dieser Teil eine einzelne Zeile ist. Er soll es in eine einzelne Zeile packen. Wir sehen das hier in diesem unteren Beispiel mit diesem Virtual Classroom, Treuebonus und Wissensgarantie. Da sehen wir, dass hier 3 Bereiche geschaffen wurden und dass hier ein kleiner Offset ist. Und diese 3 sollen quasi eine Zeile ergeben. Ja, das Ganze sehen wir uns jetzt in der Demo an. Das heißt, wir werden unsere Webseite da ein klein wenig tunen, damit ihr auch dieses Grid-System einsetzt und in unserer Webseite verwendet wird. Wir sind wieder zurück in unserer Webseite, die wir vorher auf die Schnelle einmal gebootstrapped haben. Das heißt, wir sehen schon, es sieht besser aus als vorher mit dem Default-Theme durch das Applying der einzelnen Fonts. Aber wir sehen auch, die Struktur des Dokuments stimmt noch nicht ganz. Wir sehen hier das Menü, das ist immer noch gleich wie vorher zuvor, aber widmen wir uns eher vorher zu dem Grid-System. Wir haben schon gehört, dass Bootstrap unsere Seite in 12 einzelne Spalten schneidet. Das heißt, wir haben hier 12 einzelne Spalten noch zur Verfügung und wenn wir uns diese Webseite hier mal genauer ansehen, dann würde es sich anbieten, dass wir diesen Bereich hier, denke ich mal, etwas optimieren. Das heißt, wenn ich mich auf einem Desktop befinde, das heißt, ich habe eine Auflösung größer gleich der 992 Pixeln, wird sich durchaus anbieten, denke ich mal, dass diese vier einzelnen Bereiche jetzt nebeneinander stehen. Ich denke mal, dass das ganz gut aussehen könnte oder ganz gut aussehen wird. Wenn wir natürlich dann auf einem Tablet uns zum Beispiel befinden, das heißt, wir haben eine Auflösung eben größer der 768 Pixel, aber kleiner die 992 Pixel, dann wird das mit diesen vier wahrscheinlich nicht so toll aussehen, aber versuchen wir es nochmal am Desktop, Browser ist auch maximiert. Wir werden mal einfach das Grid-System jetzt hier mal einfach mal zuweisen. Das heißt, zurück ins Visual Studio. Das Einsetzen des Grid-Systems ist recht einfach. Das heißt, zum Glück gibt es hier schon in diesen einzelnen Bereichen, habe ich schon von Anfang an Artikel drüber gelegt. Das heißt, hier bietet es sich an, einfach mal das Class ist gleich. Call und dann Minus auszuprobieren, das heißt, wir sehen hier mit Class Call Minus und dann der Größe mit LG. Hier würde ich jetzt sagen, wie breit ist dieser Bereich, also in dem Fall dieses Article Tag, wie breit ist er dann, wenn wir eine Screengröße haben von größer gleich der 1200 Pixel. Das wäre das SLG. Sage ich aber hier, ich möchte ganz gerne mCall minus MD minus der Anzahl verwenden, dann heißt das, wie viel Platz soll dieser Bereich zur Verfügung haben, wie viele Spalten soll er zur Verfügung haben, wenn wir größer gleich 992 Pixel sind. Befinden wir uns dann auf den Tablets, dann ist es das SM, das heißt wir sind dann größer gleich 768 Pixeln und alles was darunter ist, das wäre dieser XS-Bereich, das heißt das wäre dann für die Mobiltelefone gedacht. Ich denke mir mal, dass das ganz gut klappen könnte, wenn wir größer gleich 992 Pixeln wären. Das heißt, ich denke mal, es würde passen, wenn wir hier sagen MD-3. Das heißt, wir hätten ganz gerne drei Spalten für diese Auflösung, beziehungsweise alles größer der 992 Pixel. Wir applyen das auf allen vier Artikeln und wechseln mal hinüber wieder in den Browser und sehen, also wenn wir das aktualisieren, was denn da passiert. Ich aktualisiere die Seite und wir sehen, dass der obere Bereich nicht betroffen ist. Wir sehen auch hier dieser Paragraph, das klappt ganz gut. Wir sehen auch, dass hier diese vier Paragraphen sehr schön nebeneinander stehen. Das heißt, das dürfte ganz gut klappen, aber wir sehen hier, dass hier diese Überschrift leider hier hereinrutscht. Das heißt, dem geschuldet, dass wir hier eigentlich nicht überall gleich groß sind in den Paragraphen. Das heißt, wir haben hier bei dem Windows 10 weniger Text als in anderen Bereichen. Das heißt, hier rutscht leider die Überschrift herein. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das passiert ist. Das heißt, es zeigt auch, was ich eigentlich normalerweise mache. Wir sehen, dass diese Artikel hier in einer einzelnen Section gruppiert sind. Was ich auch erreichen möchte, ist, dass dieser Bereich eigentlich immer in einer Row sitzt. Das heißt, was ich normalerweise bei meinen Webseiten auch dann mache, wenn dieser Teil wirklich in einer Row sitzt, dann erzwinge ich das auch im Bootstrap. Das heißt, ich sage hier zu dieser Session, dass diese hier eine einzelne Row ist und dass er auch eine einzelne Row sein soll. Genauso ist das dann hier an den Trainer. Hier soll ebenfalls eine einzelne Row sein und auch bei den Sponsoren soll das der Fall sein und ebenfalls beim Footer hätte ich das ganz gerne. Und wenn wir schon dabei sind, natürlich auch diese erste Section soll ebenfalls in einer eigenen Reihe sein, in einer eigenen Row sein. Ja, und jetzt, wenn wir das gemacht haben, sehen wir das nochmal im Browser an und dann sehen wir, dass das jetzt auch wieder hervorragend klappt, also um einiges besser als vorher. Diese vier Artikel sind jetzt hier nebeneinander, das sieht ganz fein aus. Wenn ich jetzt meinen Browser etwas kleiner mache, das heißt, ich komme dann, jetzt bin ich gesprungen von größer als 1200 auf größer 992 Pixel und wenn ich jetzt noch weiter zusammengehe, dann sehen wir, dass ich dann jetzt mich quasi am Tablet befinde und hier jetzt es eben noch keine Einstellungen gibt für den Tablet. Das heißt, hier ist das Ganze wieder untereinander und dann kann ich schon erahnen, naja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man am Tablet dann möglicherweise zwei nebeneinander hätten. Das heißt, wir könnten das jetzt zum Beispiel auf 6 Columns und das hier auch auf 6 Columns schneiden. Das können wir mal versuchen. Das heißt, wir gehen zurück zu unserem Bereich und sagen jetzt, wenn ich größer gleich 768 Pixel bin, dann hätte ich ganz gerne 6 Spalten zur Verfügung. Ups, cool. So, dann hätte ich ganz gerne 6 Spalten zur Verfügung und dann bleibt es wieder auf allen 4 Artikeln. Das heißt, wir sehen, man kann es auch parallel machen. Das heißt, was macht er jetzt? Wenn ich größer bin als 768 Pixel, aber immer noch kleiner als die 992, dann werden diese 6 hier applied. Und danach schaut er da um auf diese Dreier-Schneidung der Spalten. Das heißt, wir erwarten uns jetzt hier eigentlich 2 Rows, weil 6 und 6 ist 12. Das heißt, es ist kein Platz mehr für, einen weiteren Bereich, für einen weiteren Artikel, der außerdem auch viel zu groß wäre. Das heißt, dieser kommt in die nächste Zeile, der braucht wiederum eigentlich die Hälfte der Spalten und genauso dieser hier. Ja, das heißt, zurück zum Browser, wir aktualisieren das Ganze und wir sehen, ha, es hat geklappt. Wir sehen jetzt diese Schneidung 6 und 6. Und wenn ich das größer mache, sehen wir wiederum das Umspringen jetzt hier. Das Umspringen auf die beiden nebeneinander. Wäre ich jetzt wiederum noch kleiner, das heißt, komme ich dann in den Bereich, wo ich kleiner als 768 Pixel bin, dann sehen wir schon, dass wir wiederum das erreichen, was wir uns schon erwartet haben. Das heißt, die sind wieder untereinander, was auf einem Mobiltelefon auch durchaus in Ordnung sein kann. Ein Mobiltelefon wird ungefähr diese Größe haben. Das ist, glaube ich, dann doch eigentlich optimal auch für die Kleinen. Aber wenn wir halt uns auf einem Tablet befinden, dann macht es natürlich Sinn, dass man sagt, ja, ich hätte ganz gerne eigentlich die beiden hier nebeneinander. Und dann ziehen wir das nochmal größer, das heißt, jetzt befinde ich mich am Desktop und diese 4 sind nebeneinander. Was man jetzt allerdings noch einbauen könnte, dass man sagt, naja, das ist jetzt schon groß, also hier diese 6 und hier diese 6, vielleicht wäre es besser, wenn wir das nochmal anpassen, das heißt, wenn wir in Visual Studio zurückgehen, wir zum Beispiel sagen, ich hätte hier ganz gerne eigentlich nur 5 und hier auch nur 5, und hier ebenfalls nur 5 und ebenfalls 5. Zack. Das heißt, wir haben jetzt 5 und 5 ist 10. Das heißt, es bleiben 2 Spalten über. Aber ich denke mal, das heißt, es wäre besser, wenn wir sagen, einen Offset, einen Offset von einer Spalte hier mit angeben. Das heißt, was wird jetzt passieren? Wenn wir jetzt in diesem Bereich sind, in diesem SM-Bereich, das heißt größer als 768 Pixel, dann hätten wir ganz gerne eine Spalte eigentlich Offset. Jetzt haben wir dann natürlich nur ein Problem, größer als 768 Pixel, das heißt, dieser Offset wird auch hier dann zuschlagen. Das heißt, in dem Fall wird es dann schon sein, weil wir hier diesen Offset nicht resetten auf MD, auf größer 992, dass wir das Problem haben werden, dass sich der Offset dann auf der größeren, im größeren Bereich durchschlägt. Sehen wir uns das mal an. Ich apply mal diesen Offset hier noch nicht in der zweiten Zeile. Sehen wir, was passiert. Es ist ja sehr schön zu sehen, der Offset jetzt eigentlich. Das heißt, wir sehen hier, springen hier herüber. Wir haben diese eine Spalte Offset hier und das haben wir hier in der zweiten Zeile noch nicht. Das heißt, ich gehe nochmal zurück und apply jetzt hier auch den Offset hier. Nochmal wechsle in den Browser und aktualisiere noch einmal. Dann sehen wir, dass auch der untere Teil jetzt hier herüber gesprungen ist, was eigentlich schon mal ganz gut ist. Wenn ich hier kleiner werde, dann habe ich kein Problem. Aber wenn ich größer werde, dann sehen wir, dass das nicht ganz passt, dass es jetzt nicht mehr ganz passt. Das heißt, wir haben diesen einen Offset und dann haben wir aus den MDs die 3 und die 6, also noch einen dritten dazu, sind 6 und 7. Und dann würde mir diesen hier dazugeben. Das heißt, was sich dann anbietet, ist natürlich, dass wir sagen, naja, eigentlich wollten wir hier keinen Offset mehr haben, wenn wir wiederum größer springen. Das heißt, auf MD hätten wir ganz gerne eigentlich keinen Offset mehr und sagen ihm das auch. Das kann ich jetzt auch hier hinten hinschreiben. Vielleicht ist es schöner, damit die zusammenstehen, die Größen, wenn wir das an dieser Stelle machen. Wird sich hier wahrscheinlich etwas anbieten, dass wir das da machen. Und dann müssen wir es hier natürlich auch nochmal machen. So, lala. Und zurück in den Browser und aktualisieren. Und wir sehen, ah, sehr schön, wir haben jetzt hier keinen Offset mehr. Werden wir kleiner, haben wir den Offset. Ganz groß passt natürlich auch immer noch. Und wenn ich nochmal ganz klein werde, dann ist auch alles in Ordnung. Also wir sehen sowohl Mobiltelefone als auch Tablets als auch Desktops in allen Größen sind wunderbar abgedeckt durch das Grid-System. Und viel einfacher, glaube ich, kann es eigentlich nicht mehr gehen. Es zeigt allerdings auch eines, bitte immer auch den Browser hernehmen und auch diese verschiedenen Größen auch testen. Also es kann natürlich sein, wenn man dann eben nicht die Row noch einmal erzwingt, dass plötzlich der nächste Teil dann noch mit hier herin ist, wie es hier bei dieser Überschrift war, die plötzlich hier zum Teil war. Und aufpassen auch mit den Offsets, das heißt, wenn man das für eine Größe angibt, also von SM aufwärts quasi, zählt die dann auch natürlich auch für dann die größeren Auflösungen, dass man das dann möglicherweise auch wieder resetten muss. Aber ich denke, es ist sehr, sehr einfach, mit dem Grid-System zu arbeiten. Wir haben 12 Spalten zur Verfügung. All das, was wir angeben in einem Bereich, wird auf 12 Spalten aufaddiert, geht sich nicht mehr aus, wird umgebrochen und man kann auch einen Offset vergeben. Ja, kommen wir abschließend zum Ausblick auf Bootstrap Teil 2. Wir haben in diesem ersten Teil uns einmal angesehen, was Bootstrap wirklich für uns tun kann, wie schnell es eigentlich und wie leicht es einzubinden ist in eine Webseite, dass wir ohne viel Aufwand unsere Webseite eigentlich umgehend verschönert haben, indem wir uns nur Bootstrap in unser Projekt hereingeholt haben, die Klasse Container vergeben haben, den Default-Theme verwendet haben. Und wir sehen, also es ist unvergleichbar mit der initialen Version. Das heißt, wir haben eine viel bessere Webseite jetzt schon, haben dann das Grid-System auch eingebaut. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir den Content relativ frei platzieren können, ohne dass wir irgendein Pixel-Geschiebe irgendwie implementieren müssen, sondern wir verwenden rein das Grid-System für die verschiedenen Auflösungen und wir sehen, dass der Content eigentlich immer richtig platziert wird. Was wir jetzt noch brauchen, ist, dass wir natürlich, wir haben noch kein Menü in unserer Webseite, es fehlt auch noch ein Theming. Wir haben momentan den Standard-Theme in unserer Webseite. Diese Listen, das heißt die Bilder der Trainer beziehungsweise auch der Sponsoren, die sehen noch nicht ganz so toll aus. Auch Tabellen haben wir zwar schon gesehen, aber wir haben sie noch nicht getuned. Das heißt, das sieht ebenfalls noch nicht ganz produktionstauglich aus. Und das Formular ist auch noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist der Ausblick. Das ist genau das, was wir in Teil 2 machen wollen. Das heißt, am Ende des Teils 2 soll das Ziel sein, dass diese Webseite eigentlich produktionstauglich ist, vom Look and Feel her. Wer das gerne selbst nachbauen möchte, der Source Code liegt in meinem GitHub-Verzeichnis. Es ist dort die Version dabei, die das alles noch nicht kann. Das heißt, alle Schritte, die wir in diesem ersten Teil gemacht haben, kann man dort nachvollziehen. Und es ist auch die fertige Variante mit dabei, um zu sehen, was dann am Ende des Tages herauskommt, was auch am Ende von Teil 2 quasi herauskommt. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bei Teil 2 wiedersehen und wünsche bis dahin viel Spaß mit Bootstrap, mit der Webseite aus Teil 1.